Was denkt ihr, was ist der erste Versuch eines Menschen, sich auszudrücken? Genau, das hast du richtig gesagt. Also der erste Versuch, und er hat die richtige Laute gewählt, der Mensch schreit als erstes. Und ihr seid alle jugendlich, aber wir als Eltern, wir wissen, dass es manchmal schwierig ist. Wir wissen gar nicht, was so das Kind will. Es schreit, es kann sich nicht ausdrücken. Und ja, ich denke, eine ganz einfache Frage, was ist dann der erste Baustein unserer Sprache, dessen, was wir jetzt heute den ganzen Tag benutzen? Was ist das? Das Wort, ja. Also hier eine Sammlung von Lauten, wenn es geschrieben ist, von Buchstaben. Und ja, das erste Wort, irgendwann mal ist es das erste Wort und es wird ein Wörterbuch, eine ganze Sprache, eine Ausdrucksweise. Und diese Sprache ist etwas Geniales. Also ich finde, wenn man einfach mal ein bisschen versucht, sich über Bewegungen, über Gesten zu erklären, dann sieht man, wie arm eigentlich unsere Gesten sind und wie reich doch die Sprache ist. Und wir Christen wissen, dass es nicht das Produkt des Zufalls ist, es ist auch nicht unsere Erfindung, sondern das ist etwas Göttliches, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Wir können sprechen, wir sind fähig zu sprechen, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und somit ist Sprechen etwas Göttliches. Ja? Und eine Frage an euch, was war der Auslöser, dass unsere Schöpfung entstanden ist? Was war der Auslöser, dass überhaupt etwas Greifbares, Sichtbares auf unserer Erde da ist? Jawohl, vielen Dank. Das sind eine der ersten Worte der Bibel in 1. Mose Kapitel 1, der Vers 3, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Was passierte? Es wurde Licht. Und ich liebe diese Göttlichkeit des Wortes Gottes. Und wir Menschen, wenn wir, stellt euch vor, ein Mensch müsste ein Prolog für die Bibel schreiben oder einfach nur in Worte fassen, was da geschehen wäre. Ich glaube, da wären Texte und Texte und Texte. Und die Bibel, die ist da einfach so ganz einfach, pragmatisch. Die Erde war wüst und leer. Und dann kommt so ein paar Worte und dann heißt, und Gott sprach, zack, und es wurde Licht. Und ich finde, hier wird sehr schnell etwas klar. Wenn Gott spricht, dann passiert auch etwas. Und hier sehen wir, es ist eine Reinheit und es ist so eine Klarheit, wenn wir das mit unserem Wort vergleichen, wie viel Füllworte, wie viel Bindeworte da drin sind. Und hier diese Klarheit des Wortes Gottes. Gott sprach, es wäre Licht und es ist einfach Licht da. Und wenn wir versuchen, einfach Licht zu beschreiben, dann brauchen wir wieder unzählige Wörter und Bücher. Und Gott spricht einfach und es ist Licht. Und ich finde, gerade diese ersten Zeilen der Bibel, sie machen es, finde ich, deutlich, dass das Wort Gottes im Vergleich zum menschlichen Wort eine völlig andere Dimension ist. Es hat die gleichen Grundzüge. Wir sehen, dass Gott spricht, wir sprechen. Aber in Kraft und in puncto Reinheit ist das ein völlig anderes Level, als wir das gewohnt sind. Und ich hab so gedacht, wie kann man das mit einem Beispiel oder mit etwas vergleichen, das wir kennen oder das ihr aus dem Unterricht kennt. Und ich kam da schon so auf das Newton'sche Pendel. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ich finde, das ist so schön, diese Kugel, sie wird angestoßen. Und dieser Impuls, egal wie viele Kugeln jetzt da dazwischen hängt, das kommt hinten raus, genauso wie es angekommen ist. Und in den nächsten Seiten der Bibel sehen wir, ich weiß, das lenkt jetzt ab, das mache ich gleich wieder weg, dass Gott in den ersten paar Zeilen über 20 Mal, habe ich mal so gezählt, sehen wir, dass Gott zu den Menschen sprechen wollte. Und Gott sprach zu Adam, zu Eva, zu Kain und zu den folgenden Menschen. Und ja, ebenfalls nach dem Sündenfall. Das Fatalste, das den Menschheit passieren konnte, ist der Sündenfall. Das Genialste, die Errettung. Aber direkt nach dem Sündenfall, Gott will mit den Menschen sprechen. Ja, also wir sehen die Absicht Gottes. Gott will mit den Menschen sprechen. Und ja, das soll heute das Thema sein, was ist das Wort Gottes? Also das Wort niedergeschrieben ist ja etwas, das gesprochen wurde. Und wie möchte es zu uns sprechen? Und natürlich kann uns diese Definition oder diese Antwort nur das Wort Gottes auch selbst wiedergeben. Wenn wir in 2. Petrus direkt ins erste Kapitel gehen, da lesen wir ab dem Vers 20, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Denn es wurde nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben von Gott her geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Also das Erkennungszeichen oder das Original, das Wort des Gottes, hier haben wir gelesen, vor allem, Petrus betont das, und dass es nie eine Weissagung oder ein Wort der Kraft aus menschlichem Hervortun oder aus menschlicher Weisheit hervorgebracht wurde. Und auch folglich für uns, jeder Versuch, dieses Buch aus menschlicher Weisheit auszulegen, er wird scheitern. Er wird nicht funktionieren, weil dieses Wort ist nicht nach den Grundsätzen der menschlichen Weisheit niedergeschrieben, sondern nach dem Geist Gottes. Oder es aus menschlicher Sicht zu gebrauchen, ist sinnlos. Und ja, das Siegel dieses Wortes Gottes, das niedergeschrieben ist durch Menschen, man kann es nicht imitieren, man kann es nicht nachmachen, oder wir können es. Menschen versuchen es oft, sie sprechen es nach, aber ohne den Heiligen Geist wird es nie die Wirkung entfalten. Und wenn wir bei unserem Pendel bleiben, wenn ich jetzt das Wort hernehme und es möchte gesendet werden, und dahinter steht ein Empfänger, den soll das Wort treffen. Diese erste Kugel wird nicht da hinten ankommen. Ich glaube, da ist sogar ein Pointer. Ah ja. Ja, also diese Kugel wird so herschwingen und wird ins Leere schwingen. Was brauchen wir nach dieser Bibelstelle aus Petrus? Wir brauchen ein paar Kugeln dazwischen, das ist der Heilige Geist. Und wenn diese eine Kugel da mit dem Heiligen Geist angetrieben wird, dann kommt sie definitiv da hinten an und sie wird die Wirkung nicht verfehlen. Das ist das Wort Gottes. Ja? Wichtige Bibelstelle, merkt sie euch, dass dieses eine Art des Wortes Gottes ist. Wir gehen weiter, die Wirkungsweise des Wortes Gottes. Wie wirkt denn das Wort Gottes? Und da möchte ich euch auch eine sehr bekannte Bibelstelle aus Jesaja mitnehmen, Jesaja 55, ihr habt sie sicher schon gehört. Ich liebe diese Bibelstelle, weil sie so ein schönes Bild wiedergibt. Ich zeige das einfach, das Bild schon mal. Wir lesen Jesaja 55 ab dem Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dorthin zurückkehrt, bevor er die Erde befeuchtet hat und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt, damit sie Samen gibt um zu sehen und Brot zu essen, so soll auch das Wort, das aus meinem Mund geht, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ausrichten, wozu ich es sende. Also ihr kennt das aus dem Unterricht, dieser Kreislauf des Wassers, dass vom Wasser absolut nichts verloren geht in unserer Atmosphäre. Und in der Mechanik wissen wir, dass das irgendwo Verlust ist. Keine Mechanik hat einen Wirkungsgrad von 100%, sondern es ist irgendwo irgendeine Art von Verlust, Reibung oder was auch immer. Aber das Wort Gottes ist ein geschlossener Kreislauf, der absolut keine Verluste hat. Und es soll nicht leer zu Gott zurückkehren. Wenn Gott es sendet, geht es nicht leer zu ihm zurück. Und es soll ausrichten, was Gott gefällt. Ja? Und es soll ausrichten, wozu ich es aussende. Also ich finde, in diesen paar Versen sind so tiefe Wahrheiten drin. Gott hat ein Ziel mit dem Wort. Und er möchte etwas ausrichten in mir und in dir. Und ja, wir möchten hier einfach weitergehen. Was soll denn das Wort ausrichten? Ja, Gott sendet es aus. Was soll es ausrichten? Ja, ein Punkt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich habe schon die Bemerkung bekommen, dass es von hinten schwer zu lesen ist. Es soll ins Herz treffen, wenn das jetzt zu fein ist. Und ja, springt mit mir in die Apostelgeschichte, direkt ins zweite Kapitel. Die Geschichte kennt ihr auch. Petrus predigt zu Pfingsten, bewegt durch den Heiligen Geist, und er hält keine lange Rede, aber eine sehr kräftige und ausdrucksstarke Rede. Und er endet mit den Worten im Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und dieses Wort ging an Menschen, die jetzt noch vor ein paar wenigen Wochen geschrien haben, kreuzige ihn. Und die haben das vielleicht aus dem Gruppenzwang oder aus wirklich tiefem Hass gemacht. Und dieses Wort von Petrus hat ein Ziel gehabt. Und wir lesen das im Vers 38, was das Wort ausrichten sollte. Da heißt es, Vers 37, als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Dazu hat Gott dieses Wort ausgesendet. Und zack, da ist es gelandet. Und was hat es ausgerichtet? Was sollte dieses Wort ausrichten? Also nicht nur ins Herz treffen, sondern Vers 38, auf diese Frage, sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und das Endziel dieser Rede war, Petrus antwortet, tut Buße und jedermann von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Also den Menschen sollten die Sünden vergeben wollen. Sie sollen frei werden, genau das war das Ziel. Und wir lesen später Vers 41, die nun sein Wort annahmen, wurden getauft. An dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat aber, wir sehen, wie es in Kraft und Vollmacht, das Wort Gottes hat aber auch andere Ziele. Und das ist wieder die andere Art, mit Sanftmut und Kraft zurechtweisen. 2. Timotheus, Kapitel 2, lesen wir auch Vers 24. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Vielleicht gibt Gott ihnen Buße, um die Wahrheit zu erkennen. Also hier sehen wir, dass das kräftige Wort soll aber mit der Sanftmut den, der aus der Schlinge der Widerspenstigkeit, also Rebellion ist eine wirklich gefährliche Schlinge. Menschen, die da drin sind, sie kommen da nicht so leicht heraus. Und das Wort der Kraft, so denke ich, könnte an diesen Menschen, wenn wir versuchen mit dem Wort der Kraft diese Menschen, die rebellisch sind, nochmal sie zu treffen, dann wird die Schlinge vielleicht noch enger zugezogen. Aber ich sehe hier das Wort der Sanftmut, das Knoten löst. Ja, das Wort der Sanftmut wird einen Rebellischen wieder weich machen. Das kann das Wort. Ja? Also das Wort hat viele Eigenschaften. Das Wort hat Eigenschaften des Trostes. Ja? Ich werde diese Verse jetzt mal überspringen. Das spricht für sich im Psalm 119, Vers 50 oder Vers 76 lesen wir, dass das Wort tröstet, es erquickt, es möchte uns so aufbauen und uns Mut geben. Der Vers hinter uns, es möchte uns den Weg leiten. Und ja, das sind ein paar wenige Aspekte. Ich habe sie wirklich nur ein paar stichpunktartig die Aspekte aufgezählt, die uns das Wort Gottes, was das Wort Gottes bewirken will. Und ich habe so das mit der Hand verglichen. Das ist so die helfende Hand des Wortes Gottes. Diese Aspekte möchten wir gerne in Anspruch nehmen. Die Aspekte des Wortes Gottes, und sie sind, ich würde sagen, für uns gefühlt die positiven Aspekte. Aber das Wort Gottes ist sehr, sehr viel vielfältiger als nur das, was ich eben aufgezählt hatte. Das Wort Gottes, es möchte aber auch, haben wir gestern schon ausdrucksweise gehört, es möchte Ärgernis hervorrufen. Ja, warum das? Das passt irgendwie nicht so vielleicht in das Bild mancher Menschen von dem liebenden Gott. Aber wenn ihr in Johannes 6 mit mir springt, da lesen wir eine seltsame Geschichte. Und ich denke immer, Mensch, ich hätte nicht so handeln können wie Jesus, muss ich ehrlich sagen. Jesus ist in Kapernaum in der Synagoge eigentlich das Heimspiel. Da hat er die größte Anhängerschaft. Und er hält eine Rede, in der er die Menschen auffordert, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Und das hat die Menschen geekelt. Und das hat die Menschen wirklich an die Grenzen gebracht. Und da lesen wir ab Vers 60, viele seiner Jünger nun, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und die Reaktion Jesus, da Jesus aber bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert er euch das? Und wir lesen danach, dass sich viele, im Vers 66 lesen wir dann, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und wir lesen hier aber keinen Versuch von Jesus zu sagen, oh, Leute, sorry, das war nicht so gemeint. Dass Jesus dann versucht, irgendwie das zu retten und er sieht, die Menschen gehen weg, seine Anhänger gehen weg und er versucht, sie irgendwie zu holen und er macht es bewusst nicht. Und eine Frage an euch, was erreicht dieses Wort des Ärgernisses? Was hat es in diesem Fall erreicht oder bezweckt? Genau, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Jesus hat dieses Wort gesprochen und dieses Wort war kein Wort, er hat nicht provozieren wollen oder irgendwie bewusst etwas Böses gesprochen, sondern getrieben durch den Geist Gottes hat er diese Worte gesprochen und diese Worte sollten die Spreu vom Weizen trennen. Eine Reinigung, eine Aussortierung von Fans, die einfach Fans waren. Diese Leute braucht Jesus nicht. Ja, so deutlich sage ich das hier, Jesus braucht keine Fans. Er hat noch nie Fans gebraucht. Er hat Jünger gesucht und er fragt sogar die letzten 12, die übrig geblieben sind. Fragt Jesus was? Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Da sagt man, Jesus, was machst du eigentlich? Deine ganze Nachfolgerschaft rennt weg. Aber Jesus fragt auch diese 12. Und wisst ihr was? Und unter diesen 12, mit dieser Frage, wurde der eine nicht aussortiert. Ja? Da heißt es, habe ich nicht von euch 12 erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Und Jesus sagt das hier, obwohl dieses Wort den Judas zu diesem Zeitpunkt noch nicht aussortieren sollte, sagt Jesus es deutlich heraus, dass von diesen 12 nur 11 er gebrauchen kann für das Reich Gottes. Das Wort Gottes möchte nicht nur Ärgernis hervorrufen, sondern es möchte auch als Dummheit, als Torheit empfunden werden in manchen Stellen. Das haben wir gestern, glaube ich, auch, wurde es so gestriffen. Ich möchte, ja, in 1. Korinther lesen wir das, ab dem Vers 1. Korinther 1, Vers 21, da lesen wir, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Also die Verkündigung, die Paulus brachte, ist eine Dummheit gewesen in den Ohren mancher Menschen. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und es gibt Menschen, an die, wie die Jünger, die die Frage, die Jesus geantwortet haben, wohin sollen wir gehen? Für diese Menschen ist dieses Wort eine Kraft und Weisheit. Aber es gibt Stereotypen und ich glaube, dass keiner von euch Griechen, vielleicht Griechen, aber Juden, aber in der Kombination kennt das von euch keiner wahrscheinlich. Aber diese Stereotypen sind heute auch da. Der Jude, das ist der Stereotyp des religiösen Menschen, mit dem die Botschaft vom Kreuz Ärgernis hervorruft, weil wir ihn in seiner Religion verletzen, weil wir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Und er sagt, wie kannst du das behaupten? Ich habe auch meine Religion. Diese Menschen, denke ich, kennt ihr. Und es gibt den Griechen, den modernen Menschen von damals, der sagt, das ist alles Quatsch, was du sagst. Ich will Beweise oder woher willst du das wissen? Die Wissenschaft sagt mir was ganz anderes. Und ich habe so nachgedacht, das will das Wort Gottes in vielen Fällen ausrichten. Ich habe so nachgedacht, warum bekomme ich diese Reaktion oft nicht von Menschen? Und das lesen wir, oder wenn ihr über den Glauben sprecht und euch diese zwei Stereotypen nicht begegnen, habe ich auch schon erlebt, habe ich so reflektiert, was kann der Grund sein, dass uns diese Stereotypen nicht begegnen? Vers 18 ist die Lösung, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn wir das Wort vom Kreuz den Menschen nicht bringen, dann werden wir das nicht erleben. Ja, wenn wir so eine schöne Wolke um unseren Glauben machen und nicht anecken bei dem Gegenüber, dann werden wir das oft gar nicht erleben. Aber das Wort Gottes will genau, es will entweder die Ersten, es will den Menschen ins Herz treffen oder es wird irgendwo die Menschen aussortieren in die Juden oder Griechen. Ja? Also das habe ich wirklich für mich in der Vorbereitung so mitgenommen, dass das Wort Gottes das tun will. Und ich will das oft so schön verpacken, den Glauben des anderen nicht verletzen. Aber genau das will das Wort. Ja? Und das müssen wir uns merken. Das sind Eigenschaften des Wortes Gottes. Also hier sehen wir, das Wort Gottes, es selektiert. Es macht irgendwo einen Schnitt drinnen und teilt das Ganze. Und ja, wir wollen bei diesem Selektieren nochmal bleiben. Alex hat es erwähnt und auf diese Bibelstelle möchte ich noch weiter eingehen. Es ist die Stelle aus Hebräer 4, die möchte ich mit euch nochmal vorlesen. Das Wort Gottes möchte nicht nur, wie gesagt wurde, zwischen Weizen und Spreu trennen, sondern es möchte noch in eine ganz, ganz tiefere Dimension hineindringen, nämlich in unsere Grundbestandteile unseres Daseins oder unseres Menschseins. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, also zwei Eigenschaften des Wortes Gottes, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, also hier wieder nochmal ein Vergleich, schärfer als das schärfste Damastmesser oder wie sie heißen, die, die soll nur mit einer Berührung schon Dinge durchtrennen und durchdringt, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und wie gesagt, es will scheiden. Das Wort Gottes will scheiden und will uns wirklich in den Grundbestandteilen scheiden. Und ich vermute, ich weiß nicht, wie oft ihr euch über dieses Wort schon Gedanken gemacht habt oder über diese Grundbestandteile des Menschen, aus was denn der Mensch besteht. Da möchten wir jetzt ein bisschen ausholen, damit wir dieses Wort richtig verstehen, weil ich persönlich empfinde, dass es eine sehr wichtige Basis ist für unser christliches Verständnis. Und ja, die Frage an euch, aus was besteht denn der Mensch? Was sind die Bestandteile eines Menschen? Nochmal lauter bitte. Seele, Geist und Leib. Wunderbar, direkt getroffen. Das sind die Bestandteile des Menschen. So beschreibt es die Bibel. Also Leib, Seele, Leib und Geist. Also ich denke, das Einfachste, das ist hier sichtbar, das ist unser Körper, das ist eine Form, eine Hülle, die wir Menschen haben. Und dann gibt es zwei Komponenten, die wir so, das ist nicht greifbar. Und vor allem wird es so oft durchmischt, Seele, Geist, was ist das überhaupt? Also die Seele, das ist unser emotionaler Part. Das ist der Bereich, in dem wir fühlen, in dem wir Eindrücke aufnehmen und sie auf irgendeine Art verarbeiten. Und dann gibt es noch diesen Geist. Das Geist ist, finde ich, das größte Wunder oder vielleicht das größte Fragezeichen dahinter. Das ist unser Bewusstsein, das ist unsere Identität, unser Denken. Und die Bibel benutzt, wie das Daniel auch schon gestern gesagt hatte, das Wort Herz für diesen Geist. Und wenn wir jetzt in dieser Betrachtungsweise den Mensch aus Seele, Geist und Körper sehen, da ist das Herz nicht drin. Das Herz ist in diesem Fall ein Organ. Aber in der biblischen Sprache ist das Herz ein reines Herz oder von Herzen den Menschen vergeben. Ja, das ist nicht das Organ gemeint, sondern das ist das innere Verständnis aus dem tiefsten Beweggrund, der uns bewegt, unabhängig von unseren Emotionen. Das ist der Geist. Und diese drei Komponenten, sie sind eine Einheit. Und wenn wir jetzt nur nebenbei die Frage, wie kann man sich Gott vorstellen? Wir Menschen sind ein Abbild Gottes. Und aus der Einheit des Menschen kann man sich auch irgendwo die Einheit Gottes vorstellen. Ja? Gott besteht auch aus Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und ja, wir sind das Abbild. Und es ist eine Einheit, wie die Überschrift schon sagt. Gott hat uns in diesen drei Komponenten als eine Einheit geschaffen. Und diese drei Komponenten, sie sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Ich sage euch mal ein Beispiel. Wenn wir nervös sind, das kennt jeder von euch, ist die Seele aufgewühlt. Ja, uns geht es nicht gut, egal was der Grund unserer Nervosität ist, ob wir hier von einer Menge sprechen müssen oder von Arbeit sind, die Seele ist aufgewühlt. Unsere Emotionen, sie sind richtig durcheinander. Der Körper hat Bauchweh, er zappelt oder manche bekommen Durchfall. Und der Geist kann nicht klar denken. Der Geist kann nicht irgendwie klar entscheiden, wie er das normal tun würde, sondern die Seele, sie wühlt auf und diese ganze Einheit ist so miteinander verknüpft, dass jedes ein Teil an dieser Nervosität hat. Und dass es eine Einheit ist, ich finde, da ist eine sehr schöne Stelle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie gestern auch, ich meine, sie wurde gestern auch erwähnt, aber in einem anderen Zusammenhang, das ist in 1. Thessalonicher 5, lesen wir das. Auch eine schöne Stelle, da wird es übrigens wirklich klar, da beschreibt es Paulus ganz klar, was die Einheit des Menschen ist. 1. Thessalonicher 5, 23, da heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Seele, der Geist soll ganz mit Körper und Seele bewahrt werden. Und aber bevor das passiert, muss etwas davor geschehen. Also diese Einheit möchte Gott wiederherstellen und sie bewahren bis auf den Tag, wenn er uns abruft oder wiederkommt. Und ihr kennt vielleicht das Problem, was denn eigentlich dazwischen steht, zwischen diesem Endziel, dieser Einheit Geist, Seele und Körper, die bewahrt werden soll auf diesen Tag, und der Einheit, die ursprünglich geschaffen wurde. Da ist etwas dazwischen passiert. Ich denke, ihr als Kinder, die in der Gemeinde aufwachsen, wisst, was da passiert ist. Das ist nämlich der Sündenfall. Und eine Stelle ist zum Beispiel in Epheser Kapitel 2. Da lesen wir ab dem ersten Vers, auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Ja, ich lese es bis hier. Also diese Einheit ist mit dem Sündenfall, ist da was kaputt gegangen. Diese Einheit, wo Gott mit den Menschen so einfach in Reinheit kommuniziert hat, sie ist ja zerstört worden. Und da ist etwas kaputt gegangen. Und diese Einheit muss repariert werden, damit sie mit Gott wieder in Verbindung treten kann. Ja, das geht nicht so. Ja, es kann nicht irgendein Mensch sagen, ich rede jetzt mit Gott und ich benutze all die Privilegien, die Gott so gibt. Das funktioniert nicht. Diese Verbindung ist gestört. Und ich frage euch, Gott will ja diese Einheit reparieren. Gott will etwas neu machen. Und ihr kennt es ja, dass die Bekehrung, die Wiedergeburt ist etwas, wo Gott aus uns neue Menschen macht. Und ich frage euch, was aus diesen drei Komponenten macht denn Gott neu, wenn er uns zu neuen Kreaturen machen, wie es in 2. Korinther 5 steht? Was denkt ihr, was macht Gott neu bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung? Den Geist oder die Seele oder den Leib? Den Geist, ich will dich gar nicht aufs Glatteis führen, das hast du richtig gesagt. Aber wir wollen es ja mit dem Wort begründen und ich nehme jetzt Zeit, aus Zeitgründen jetzt nur eine Stelle, eine auch bekannte Stelle, gestern auch zitiert, Hesekiel 36. Hier lesen wir, was Gott, also prophezeiend auf das, was durch Jesus Christus erreicht wird, was Gott neu machen möchte. Hier lesen wir in dem Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Und ich finde, ich muss hier mit meinen Folien ein bisschen springen. Ich finde, hier lesen wir, dass Gott ein neues Herz oder einen neuen Geist in uns schaffen möchte. Und nochmal eine Stelle, 1. Korinther 6, habe ich die Tage gelesen, fand ich so schön. 1. Korinther 6, Vers 17. Da heißt es, wer sich aber mit dem Herrn verbindet, der ist ein Geist mit ihm. Eine schöne Stelle, die beschreibt, auf welcher Ebene wir überhaupt mit Gott kommunizieren. Auf der Ebene des Geistes. Ja? Er wird zum Leben erweckt. Und das ist auch das Erkennungszeichen eines wiedergeborenen Christen, dass er auf einmal geistliche Dinge versteht. Dass auf einmal etwas geöffnet wurde, etwas freigeschalten wurde, das davor überhaupt nicht zugänglich war. Dass der Geist lebendig wird und der Geist mit Gott kommunizieren kann, weil der Geist Gottes eben mit unserem Geist kommunizieren möchte. Das ist wichtig zu verstehen. Und in Galater 5, wir möchten ja auch so ein bisschen auf das praktische Leben übergehen, das ist vielleicht ein bisschen theoretisch gerade, aber es sind Basics, wir müssen bestimmte Basics verstehen der Bibel. Galater 5, Vers 16, da heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr den Begierden des Fleisches nicht nachgehen. Denn das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Und dieselbe sind gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und hier sehen wir jetzt für das Leben für uns heute, wer muss bestimmen, welche dieser drei Komponenten, die wir haben, muss denn führend sein? Oder aus welcher muss unser Leben hervorgehen? Aus dem Geist. Ja, ganz klar, das ist die neue Einheit. Gott hat den Geist ins Leben erweckt und der Geist muss das Antreibende sein. Und wenn Paulus das so betont, dann muss es die Möglichkeit geben, auch aus den anderen zwei Komponenten zu leben, oder? Dass das Fleisch oder der Körper, unsere Triebe uns bestimmen, unser Leben bestimmen und dass die Seele unsere Antriebsquelle ist. Gehen wir auf die erste, wieder 1. Korinther 3 als Beispiel. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, aber Brüder, ich konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit fleischlichen Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. Und im Vers 3 heißt es, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht, Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Also hier sehen wir Ausbrüche oder ja, das Ergebnis unseres Lebenswandels, wenn es hier an diesen Beispielen Streit, Zwietracht, eifersüchtig ist. Das kommt nicht aus dem Geist. Das kommt aus unseren körperlichen Trieben. Gemischt auch mit unseren Emotionen, wenn wir gereizt werden und jemand anschreien, wenn wir sehen, dass jemand etwas Besseres hat und wir eifersüchtig sind und dann Dinge tun, damit wir es der anderen Person reindrücken oder das, was er hat, schlecht reden. Das sind Folgen des fleischlichen Lebens. An diesen Punkten können wir sehen, was unser Leben bestimmt, nämlich noch dieser alte Körper, der an uns dran ist. Er ist noch da. Er ist nicht irgendwo weg, sondern er ist da und er bestimmt das. Ja, ich denke, dieser Punkt ist relativ eindeutig. Es gibt aber noch diesen zweiten Punkt und das ist die Seele. Und ich finde, das ist eine sehr unterschätzte Gefahr, das Leben aus der Seele. Und wie ich finde, auch eine sehr wenig thematisierte Seite. Ich dachte nach, dass die Seele oder das Leben aus der Seele, das ist die Eintrittsöffnung für Irrlehren. Warum? Die Werke des Fleisches, sie sind verdeckt. Sie sind eingepackt in ein schönes Gefühl. Oder sie werden als nicht relevant bezeichnet. Ja, das, was du tust oder ich nehme jetzt mal das einfache Beispiel, das Eifersucht. Ja, das ist nicht so schlimm. Hauptsache dir geht's gut. Ja? Hauptsache, du hast deinen Frieden. Und Judas warnt, ich denke auch ein Buch, das sehr selten zitiert oder gelesen wird, und Judas benutzt sehr kernige Worte in Bezug auf Irrlehrer. Und hier lesen wir im Brief des Judas ab dem 16. Vers: Sie murren und klagen über ihr Geschick, er schreibt hier über Irrlehrer, und leben dabei nach ihren Begierden. Ihr Mund redet hochtrabende Worte. Also das sind schöne Worte, gewählte Worte. Und sie schmeicheln Menschen ins Gesicht, wenn es ihnen Gewinn bringt. Ja, also schön Honig ums Maul schmieren, wie man auf Schwäbisch sagt. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt wurden. Als sie euch sagten, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben werden. Diese sind es, die Trennungen verursachen, seelische Menschen, übersetzt es Luther, ich glaube, andere übersetzen es mit irdischen, ich glaube, die Schlachter übersetzt es mit irdischen, aber hier finden wir den Begriff seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Also es sind Menschen, die wirklich fromme Reden haben, die wirklich religiös sprechen. Aber diese Menschen haben den Geist nicht und diese Menschen verführen. Und der Timotheus und der Titusbrief, da steht ganz viel über ihr Lehren. Lest es euch durch, die Kennzeichen, wenn Prediger euch in die Irre führen wollen. Da gibt es klare Erkennungszeichen von ihr Lehren. Und die Frage ist, warum ist dieser Einfluss über die Seele oder das Leben aus der Seele so gefährlich? Weil es sich so gut anfühlt. Weil bestimmte Menschen uns ein gutes Gefühl hervorbringen wollen. Und ihr Lehren treffen immer auf die emotionale Seite der Menschen. Ja? Wenn wir zum Beispiel, ich habe so nachgedacht, unversöhnte Menschen, wenn Menschen einfach Streit haben und ihn nie versöhnt haben und sich immer wieder mit Leuten anecken, sie finden immer solche Menschen, die meinen, ja, sie sind von allen verstoßen oder die Gemeinde oder sonst wer, sie sind immer die Opfer. Und dahinter hängt eine Unversöhnlichkeit, dass Menschen sich nicht versöhnen wollen und sie treffen sich immer und sie schmeicheln sich gegenseitig, wie böse die anderen sind. Oder Menschen, die unrein leben und verführen eben Menschen, die auch ja, das mit der Reinheit nicht so genau nehmen. Und sie treffen genau diese Menschen, die sagen, das ist nicht so schlimm. Ja, wenn du mit einem Jungen vor der Ehe zusammenlebst, das ist nicht so schlimm. Ja, ihr habt euch doch gegenseitig versprochen. Das ist Hauptsache, ihr seid in Frieden und das ist alles nicht so schlimm. Da trifft man genau den Menschen, wenn ein Mensch so das nicht so ernst nimmt und jemand kommt, ja, das ist auch gar nicht so schlimm, das nimmt vielleicht die Gemeinde oder wer auch immer viel zu streng. Ja. Auf dieser Ebene werden Menschen immer geködert. Im 2. Timotheusbrief lesen wir im 4. Kapitel, da heißt es, denn es wird eine Zeit sein, 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten selbst Lehrer aussuchen werden, wie es ihnen die Ohren in den Ohren juckt. Ja, also es werden in eurer Zeit Lehrer sein, die euch das sagen, was ihr hören wollt. Rhetorisch Begabte, die euch nur von der Liebe Gottes erzählen werden. Und das ist gar nicht mal falsch. Aber es ist eben nicht die volle Wahrheit. Der Zorn Gottes wird ausgelassen. Die Konsequenz der Sünde wird ausgelassen. Das hören wir gern. Musik, ein Eintrittstor für die Seele. Wenig Inhalt, viel Wiederholungen. Langsamer Start, Steigerung bis hin zum Ausbruch und danach wieder ruhig zum Ende kommen. Das ist seelische Stimulation. Und ja, das ist nicht, in unseren Gemeinden werdet ihr das vielleicht nicht antreffen, aber es geht um euren Konsum. Was konsumiert ihr? Und ich spreche von christlicher Musik, nicht von weltlicher Musik. Das sind Manipulationen der Seele. Und der Inhalt ist oft gar nicht falsch. Aber das Mittel, wie wir beeinflusst werden sollen, das ist verkehrt. Was will es ausrichten? Es will unsere Seele in einen Schlaf, in eine Handlungsunfähigkeit. Das ist ähnlich wie Alkohol oder Drogen. Sie wollen den Geist wirkungsunfähig machen. Ja, die Seele ist dann emotional komplett immer mit drin. Sie wird immer stimuliert. Aber wenn dieser Rausch vorbei ist, dann kommt die harte Tatsache, dass es innen leer ist. Ja? Und das ist das Leben aus der Seele. Und die Frage ist, was hilft uns aus diesem, wirklich, das ist eine Gefahr der heutigen Zeit, weil es so überall werden wir versucht, oder ist diese Beeinflussung. Wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir es, aus dem Geist zu leben? Und ich hoffe, dass ihr jetzt die Brücke mit mir schlagen könnt zu unserem Grundthema. Wir gehen wieder zurück zu unserem, ja, wie können wir aus dem Geist leben? Und ich gehe jetzt zurück auf Hebräer Kapitel 4. Das ist dieses lebendige und kräftige Wort ist, das Seele und Geist trennt. Also das Wort Gottes will genau dazwischen gehen, wie ich das hier dargestellt habe. Und es will einen nüchternen Gehorsam dem Worte Gottes. Der Geist, der erweckt wurde, er will sich nach dem Wort Gottes ausstrecken. Das Problem ist immer die Seele und der Körper, die noch aus dem alten Muster uns versuchen, immer wieder zurückzuziehen. Und wo der Teufel greift die Seele an. Die Seele ist das Angriffsziel des Teufels. Und genau dort muss das Wort Gottes dazwischen sein. Ja, das Wort, das in Reinheit gepredigt wird, das Wort Gottes, das unsere tiefsten Gedanken richten möchte. Es möchte wirklich so in die Tiefe rein, so wie ja, Mark und Bein, also das so völlig ineinander Verwachsene, wenn wir, weiß nicht, wer von euch schon mal Fleisch geschnitten hat beim Kochen, das ist wirklich, wenn man Knochen frei macht, der ist völlig zusammengewachsen. Aber das Wort Gottes will genau das machen. Und deswegen ist das Wort Gottes so immens wichtig. Es will eins machen. Es ist ausgesandt, um etwas zu tun. Was will es tun? Es will uns in eine Einheit bringen, in der der Geist bestimmt, der Geist von Gott erweckt, der Geist rein, der das alles möchte. Erinnert euch, wer sich bekehrt hat, wie gerne ihr am Anfang, wie euch das alles interessiert hat, wo das Wort Gottes so, oh, das wollte man, Versammlungen, beten, da wart ihr so dabei. Der Geist war frisch erweckt, er wollte das und der Geist will das immer. Das Problem ist, sind die zwei anderen Komponenten, die immer gegen den Geist streiten. Und das Wort Gottes, um es einfach jetzt auf den Punkt, um auch zum Schluss zu kommen, das Wort Gottes ist immens wichtig. Es will hier dazwischen rein und es will uns anleiten. Es will uns ein Leben im Geist führen, in der es wieder eine Einheit ist. Und wenn eine Einheit ist, dann passt alles zusammen. Dann passt auch die Seele, ja, und der Körper. Sie folgen alle diesem. Sie werden alle wieder in diese Einheit zurückgebracht. In diese Balance. Wir reden oft von einer Balance. Wir denken oft, ja, warum bin ich denn einmal so, dass es mir einmal super geht und dann bin ich wieder am Boden zerstört. Das sind genau hier die fehlende Balance, die aber nur durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes in eine Einheit gebracht werden, indem wir dem Wort Gottes gehorchen, gehorsam dem Wort Gottes. Das hat Jesus vorgelebt und das ist unser Ziel, dass wir dem Wort Gottes glauben, dass wir einfach begreifen oder uns, wenn wir es in der Seele oder mit den Emotionen noch gar nicht so vielleicht auch die Freude haben, aber wir sagen, Jesus hat recht und ich mache das, weil Jesus recht hat und weil Jesus sagt, er wird mir ein Leben in Fülle geben. Und wenn ich diesem Muster folge und das Wort Gottes dazwischen packe, dann müssen Seele und Körper werden nachfolgen. Ja? Gott möchte das alles in eine Einheit bringen. Und ich wünsche mir für mich persönlich, weil mich das Thema genauso beschäftigt und ich mich oft frage, wo ist denn eine Disharmonie drin? Und ich finde, das ist eine Richtung, wo ihr die Harmonie findet, wo ihr die Freude findet an dem Wort Gottes und die Freude an dem Gott, die ihn findet, in dem Geist, Seele und Leib eine Einheit werden. Gott segne uns dabei. Amen. Ja, lasst uns nochmal aufstehen und beten und dann ist auch schon Mittagessen.